unsere Gesellschaft feiert das Ich. Self-Care, Selbstliebe, Selbstverwirklichung. Das ist alles wunderbar, solange wir daraus nicht einen Ego-Trip machen. Denn wo das Ich zu groß wird, hat das Wir keinen Platz mehr.
Mutig und motiviert durchs Leben. Der Motivationspodcast mit U wie unterhaltsam, unerschütterlich und unglaublich empathisch. Das ist Angie's Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angie's Talk, dem Motivationspodcast. Und der gehört nicht mir, sondern das ist ein Wir-Ding, dieser Podcast, den ich gemeinsam mache mit meinem Freund Martin Puscher. Hallo Martin, wie geht's dir?
Hallo Angie, wie immer prächtig.
Das hoffe ich, denn wir haben uns wieder ein tolles Thema hier ausgesucht, Martin. Und in der Vorbereitung hast du mir gesagt, du hast auch ein bisschen Bücher gewälzt, so richtig wie früher noch, nicht gegoogelt, sondern ein Buch geblättert. Denn es geht darum, wie wir heutzutage miteinander umgehen. Es ist uns beiden aufgefallen, Martin, dass ganz viel Egoismus in dieser Welt immer mehr Platz nimmt. Einerseits lernen wir ja seit vielen Jahrzehnten, dass wir uns selbst verwirklichen sollen. Aber wie schaffen wir es, da eine Balance zu halten? Kürzlich stand ich an einer Schlange in einer Kasse, also beim Einkaufen, und da drängelte sich jemand vor und ich habe mir erlaubt, relativ nett zu sagen, Entschuldigung, aber wir stehen hier auch alle an. Und da hat der ist losgeschossen, ja, total, ich muss aber hier sofort, also der war so aufgebläht und bäm. Erlebst du sowas auch, Martin?
Das kommt immer wieder vor, und die Frage, die ich mir dann sofort stelle, und die kicke ich gleich mal rüber zu dir, Angie, wenn du das alles beobachtest, ist dann unsere Gesellschaft wirklich so ein bisschen aus der Balance geraten, dass das Thema der Selbstverwirklichung und der Ellbogengesellschaft wirklich überall so präsent geworden ist?
Also präsent geworden ist, glaube ich, das richtige Wort, Martin, weil ich denke nicht, dass wir zwingend in einer egoistischeren Gesellschaft leben. Aber ich glaube, dass wir es einfach viel mehr wahrnehmen heutzutage. Nimm mal zum Beispiel die Social Medias, ja. Das ist bei allem ja so. Früher waren viele Dinge genauso da wie jetzt, aber sie waren weniger sichtbar. Heute kriegt ja jeder eine Bühne, egal auf welchem Social Media, im Fernsehen, diese sogenannten Reality Stars, die es gibt, in Kommentarspalten in der Zeitung. Du kannst früher hat man Leserbriefe geschrieben, heute kannst du ja überall kommentieren, laut, provokant, dein Verhalten wird gesehen, teilweise nicht mal mehr groß anonym, aber wir können uns viel sichtbarer darstellen, und manch einer nutzt es natürlich wesentlich mehr aus. Du kennst es sicherlich auch, Martin.
Und da fällt mir sofort eins ein. Angie, wenn ich ein Stück weit zurückgucke in die Vergangenheit, dann sehe ich natürlich die Familie als einen intensiven Verbund, wo Vater, Mutter, Kinder oder wer auch immer, ich sag mal, den Sonntagsspaziergang gemacht haben, aber wo man halt wirklich als Familie noch sich auch ein Stück weit selbst zelebriert hat. Wenn ich heute junge Familien beobachte, dann sehe ich halt, dass selbst die Kinder 12, 13 Jahre alt, sich auch gar nicht mehr mit ihren Eltern unterhalten, sondern eigentlich ihr Handy zur Hand nehmen und plötzlich, ich sag mal, ihr eigenes individuelles Ding auch tatsächlich machen. Ist das auch dieser gesellschaftliche Wandel der Individualisierung, der uns davor richtig große Hürden stellt, Angie?
Das hast du jetzt super beschrieben, Martin, weil ich denke, das ist natürlich ein Wandel der Zeit. Wir bleiben ja nicht stehen, es geht weiter. Wenn du dran denkst, wir sind ja so ungefähr gleich alt, in den 60er, 70er Jahren, ich weiß es noch von meinen Eltern, da begann das Jahr, dass gerade in westlichen Ländern so ein starker Trend der Individualisierung losgetreten wurde. Ja, wir brauchen unsere eigene Freiheit, Selbstbestimmung. Und das muss ich sagen, das war auch toll, das war auch richtig. Denn wir kamen ja aus einer Zeit, kurz nach dem Krieg, wo noch so richtig Pflichtgefühl groß war. Die Gemeinschaft wurde zuerst gesehen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber ich denke, die Balance musste gewonnen werden. Jetzt sind wir natürlich in so eine massive Selbstverwirklichungsphase da alle reingerutscht. Ja, das 80er, 90er Jahre wurde das immer stärker. Und die moderne Gesellschaft wurde natürlich egoistischer. Ja, Beispiel, zum Beispiel Ehrenämter, Martin, kennst du doch, ja? Wenn ich lebe ja hier auf dem Dorf und da merkst du wirklich, wie die Vereine, auf dem Dorf ist es noch wesentlich besser, aber auch da wird schon gekämpft um die jungen Menschen, die zur Freiwilligen Feuerwehr, zu Ehrenämtern wie hier diese Rettungssanitäter und so weiter, da gibt's ja ganz viel, ja? Und da wird gekämpft, weil viele junge Menschen das gar nicht mehr anstreben, sich da zu engagieren. Wie gesagt, hier auf dem Dorf ist es noch wesentlich entspannter, aber in den Städten, das macht ja keiner mehr. Warum soll ich denn meine Freizeit dafür hergeben? Es gibt Gott sei Dank noch viele, die es tun, aber nicht mehr so, weil die ganze Denke ja anders läuft, auch auf diesen sozialen Medien. Wenn du guckst, von 100 Beiträgen sind mit Sicherheit 95% sehr egoistisch dargestellt und nur 5% geht es um Gemeinschaft. Und das verliert sich natürlich dann bei uns. Ja, in dem Sinne sind wir in einer egoistischen Gesellschaft. Es gibt aber, glaube ich, auch psychologisch dazu was sagen. Hast du da was entdeckt?
Ich habe eine Studie gefunden, die ist schon relativ alt, vielleicht in der heutigen Zeit, aus dem Jahr 2009 von Twenge und Campbell. Sie sprechen über die Epidemie des Narzissmus. Sie sagen, dass gerade bei jüngeren Generationen die Werte wie Selbstverwirklichung, Unabhängigkeit und persönliche Sichtbarkeit deutlich gestiegen sind. Persönliche Sichtbarkeit ist das sofort gleichzusetzen mit Egoismus. Was würdest du sagen, Angie? Ist das schon Egoismus?
Schwere Frage, schwere Frage. Ich glaube, dass die jungen Menschen einfach auch sich gerne darstellen. Und da kommen wir wieder, das Wort, das sich wie ein roter Faden heute durchzieht, ist Balance. Ja. Und wenn das kippt in so eine totale Selbstdarstellung, dann ist es ein Problem. Und dann ist es auch Egoismus. Wenn das in der Balance bleibt, natürlich sollen die gesehen werden. Natürlich sollen die sich selbst verwirklichen. Und Unabhängigkeit ist auch ganz wichtig. Aber wir brauchen eine Balance da drin, ja. Und Martin, noch was, es gibt ja auch, ich sag's jetzt einfach mal, wir sind kein politischer Podcast und das wollen wir auch nicht werden, aber dieses Wort Wutbürger, das ist ja auch aus dieser Sache entstanden, dass Menschen eben laut werden, ihre Wut rausschreien. Übrigens diese Wut, da gibt's auch eine Studie von der TU in München, 2019 wurde die gemacht, diese Wut entsteht oft durch verletzte Erwartungen. Das ist jetzt egal, ob im Privat oder im Job, ja, oder in der Politik, wird deine Erwartung nicht erreicht, verletzt, dann entsteht Wut. Nur die Frage ist ja, Martin, kann es sein, dass wir aktuell einfach zu viele haben, die ihre Wut rausschreien?
Ich habe letztens eine sehr interessante Beobachtung gemacht, vielleicht weniger mit Wut zusammen, sondern wie sich das Ich-Gefühl ausprägt. Ich bin hinter einer Gruppe von Jugendlichen hergegangen. Gefühlt zwischen 14 und zwischen 16. Früher war es vielleicht so, da hast du den Anführer gehabt, du hast den Stellvertreter gehabt und hast du dann sozusagen die Kohorte gehabt, die mitgelaufen ist. Die waren die ganze Zeit sich nur selbst am Posen und am Zeigen. Also es waren 5 Jungs, die alle versucht haben, in diesem normalen Weg nach vorne sich selbst zu übertreffen. Das war wie ein Wettbewerb, der quasi stattgefunden hat. Und das Interessante ist, ich habe dann große Ohren gemacht, die haben halt alle durcheinander geschwätzt, wie man so schön sagt. Ja, da hat keiner mehr gehört, was der andere macht. Und ich glaube, dass dieses sich durchsetzen wollen, ja, natürlich auch etwas mit diesen verletzten Erwartungen oder enttäuschten Erwartungen zu tun hat. Und dann entsteht natürlich Wut, wenn ich plötzlich das Gefühl habe, ich werde nicht mehr richtig gehört. Ist zumindest meine Interpretation.
Ja.
Und wenn ich auf diese jungen Leute gucke, ich glaube, ich liege da gar nicht so weit weg von der Wahrheit.
Es gibt eine Studie, Martin, die macht mir fast ein bisschen Angst. Die ist nämlich relativ frisch von 2022 aus von der Uni Leipzig. Die sagen, bei jüngeren Altersgruppen, also genau denen, die du gerade beschrieben hast, ist ein steigender Narzissmus zu erkennen. Und der ist wiederum eng verbunden mit Social-Media-Nutzung. Also genau das, was du jetzt beschrieben hast, das haben sie durch Studien auch schon nachgewiesen. Ich muss sagen, Narzissmus ist für mich ja etwas, ich glaube, da haben viele auch von unseren ZuhörerInnen schon mit zu tun gehabt. Wir hatten auch schon einen Podcast darüber, narzisstische Menschen, narzisstisches Umfeld. Mir macht es Angst, weil Narzissmus ist schon etwas, das kann dir die Lebensfreude rauben, wenn du im direkten Umfeld so jemanden hast. Und wenn wir jetzt die junge Altersgruppe, wenn da dieser Narzissmus noch mehr steigt, finde ich beängstigend.
Ich stelle mir einfach nur vor, wenn aus den jungen Leuten junge Erwachsene werden und dann Erwachsene, die im Berufsleben stehen, Heidi Witzka, wie geht das denn in den Firmen zur Sache? Ja. Das wird wirklich sehr unterhaltsam. Und ich denke mal, das, was wir im Privaten erleben, das setzt sich natürlich auch fort im Beruflichen, Angie. Und wenn du selbst, ich sag mal, als sehr gute Beobachterin auch einfach schaust, wie sieht das denn im Job aus, wenn solche Menschen, die sich selbst verwirklichen wollen, sich plötzlich im Job außergewöhnlich breit machen?
Ja, und das ist genau etwas, was wir euch da draußen jetzt mal mitgeben wollen. Wie könnt ihr denn umgehen mit solchen Menschen? Also im Job, Martin, wenn du fragst, das einfachste und wichtigste Mittel ist klare Grenzen setzen, ja, bis hierhin und nicht weiter. Gerade wenn Menschen dann auch laut werden, ich habe das im Kollegenkreis, im Umkreis, im Büro, ich meine, ich bin lang genug im Business, 35 Jahre, da habe ich das alles schon erlebt, ja, von hochemotionalen Dingen, wie auch dieses Schreien, dieses Wütendwerden, wenn jemand so cholerisch dann auch ist. Du kannst im Grunde nur klare Grenzen setzen. Stopp, bis hierhin und nicht weiter, ja. Und natürlich neutral bleiben, nicht in die gleiche Lautstärke verfallen, damit du dich da auch abgrenzt. Bloß nicht verführen lassen, ja. Und wenn du dann aber ins Private gehst, Martin, dann machen wir das auch noch gleich. Da ist es so, da ist es natürlich noch schwerer. Bleib da mal neutral. Ich habe es selber schon erlebt, da schäme ich mich heute noch für, mit unserer jüngsten Tochter. Wenn sie das mal hört, mein Podcast, wird sie jetzt lächeln. Als sie in der Pubertät war, kann sich jetzt jeder, der ein Kind hat oder hatte, das mal pubertär war, vorstellen. Und da ist mir schon mal die Hutschnur geplatzt. Und dann habe ich zurückgeschrien, ja, was total verkehrt ist, totaler Mist. Einen pubertären Menschen, den brauchst du nicht anschreien, dann machen die Schoten dicht, dann ist vorbei. Aber das ist halt schwer. Und da ist die Kunst, das zu schaffen, gerade im Privaten, zuhören, nicht so persönlich nehmen, ja, sondern erstmal auch ein bisschen gucken, atmen, Luft holen. Mir ist sehr gut geholfen damit, dass ich mir vorstelle, beziehungsweise es ist ja so, egoistische Menschen handeln ja auch oft aus einer Unsicherheit heraus, ja, wenn die dann losbölken und losschreien. Und wenn ich das schaffe, auch an der Kasse, wo diese Person mich dann so anpöbelt, wenn ich dann schaffe, mir kurz in mich zu gehen und zu sagen, der ist unsicher, die macht es jetzt nur, um sich zu schützen, dann habe ich schon einen gewissen Punkt erreicht. Und kann dann eben entsprechend besser drauf eingehen, ja?
Es ist natürlich nicht alle Menschen, die egoistisch sind, handeln aus Unsicherheit, sondern bei einigen ist es natürlich auch Strategie. Ich will es mal so formulieren. Oh ja. Weil wir sehen das natürlich in Unternehmen, die sind nicht wirklich schlau, vielleicht sind sie sogar Ahnungslosigkeit, aber sie sind unheimlich selbstsicher und wollen sich dann auch selbst verwirklichen und nehmen quasi die Stimme an sich und versuchen einfach über Stärke und über Körperhaltung den Raum zu dominieren. Ich beschreib das jetzt einfach mal so. Und das ist natürlich auch eine Situation, Angie, du hast gerade angesprochen, 35 Jahre Berufserfahrung, du hast eine Menge schon gesehen an beruflichen Kombinationen, Verbindungen zu anderen Menschen. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich in einem Team jemanden habe, der genau dieses ja selbstverwirklichende, egoistische Verhalten zeigt?
Zuallererst brauchst du mal eine Person, die sich auch traut, da dagegen anzugehen. Weil ich glaube, das kennst du auch, Martin, es gibt ja manchmal Situationen, wo dann später alle sagen, oh, ist er wieder ausgeflippt oder ist sie wieder so hochgegangen? Ja, dann halten sich alle ruhig, weil keiner traut sich wirklich. Womöglich ist es der oder die Managerin, der Vorgesetzte. Ja, dann traust du dich vielleicht auch nicht. Also, traut euch da. Standing ist wichtig. Als erstes Ruhe bewahren. Ja, wie gerade schon gesagt, Egoismus und Lautstärke sind oft ein Zeichen von Unsicherheit, muss nicht so sein. Es kann auch einfach sein, dass die Person entweder cholerisch ist oder einfach die Kontrolle verliert. Und da werden manche auch laut, weil sie merken, ich verliere jetzt die Kontrolle, jetzt kann ich mich nicht anders wehren, ich stehe mit dem Rücken zur Wand, ich muss jetzt laut werden. Ja, also bleibst du ruhig und dann klar kommunizieren. Nicht mit reinsteigern, sondern wirklich zurücknehmen das Ganze. Kurz und sachlich die Grenzen setzen. Du kannst zum Beispiel sagen, du, ich merke, dass das gerade ein Thema ist, wo du laut wirst, lass uns das bitte in Ruhe klären. Und wenn die Person weiter bölkert, kannst du auch sagen, jetzt entschuldige, ich gehe jetzt mal kurz zurück, weil mir wird das zu viel, ich komme in 10 Minuten wieder. Dann hast du einfach eine Grenze, eine sichtbare Grenze einbaust, ja?
Mir fällt da gerade noch etwas ein, weil so wie du es auch gerade beschrieben hast, du hast ja dann manchmal auch so ein Pseudo-Machtkampf dann auch plötzlich mit diesen Leuten. Das heißt, die produzieren sich vorne und wollen den Raum dominieren, weil sie ihr Ego natürlich durchbringen wollen. Wie kann ich denn mit solchen Machtsituationen tatsächlich umgehen? Was ist da deine Empfehlung?
Klar, auf gar keinen Fall in den Machtkampf einsteigen, weil dann begibst du dich ja auch auf diese Stufe und es funktioniert nicht. Bleib da einfach bei dir, bleib konstruktiv, bleib perspektivisch. Es ist für dich und für das ganze Team besser. Also bloß nicht auf diese Stufe begeben, das bringt gar nichts. Und was mir immer hilft, Martin, als letzten Punkt, humorvoll, ja. Also musst du natürlich ein bisschen empathisch sein, musst du gucken. Also kann auch mal sein, dass du dann humorvoll, dann platzt der richtig, dann fliegen die Fetzen, ja. Aber im Büro ist es ja hoffentlich so, dass man dann jetzt nicht mit Möbeln schmeißt, aber so ein lockerer Kommentar kann so eine Situation wirklich entkrampfen. Vielleicht kann die Person dann selber schmunzeln. Ich habe es übrigens schon oft erlebt. Und sobald du die Person zum Schmunzeln kriegst, dass die selber dann lacht, dann ist es wunderbar, weil dann ist der Knoten geplatzt, dann ist es gut. Ich wiederhole es doch mal. Was kannst du tun, wenn im Team, im Arbeitsplatz etwas kommt, dass jemand da so losbolkert und so egoistisch ist? Ruhe bewahren, klar kommunizieren, Grenzen setzen und damit die Perspektive behalten und notfalls den Humor als Schutzschild einsetzen. Ja, und den liebe ich ja am allermeisten.
Angie, natürlich ist niemand perfekt, das wissen wir beide. Uns kann es vielleicht auch mal passieren, dass wir in eine Situation geraten, wo wir unsere eigene Selbstverwirklichung nach vorne stellen, wo wir der festen Überzeugung sind, dass wir Recht haben, vielleicht auch mal ein bisschen die Stimme erheben. Wie kann ich denn eigentlich für mich selber erkennen und was kann ich vielleicht auch dagegen tun, dass ich genau nicht so werde wie das, was du eben gerade beschrieben hast?
Ja, der Selbstcheck ist da das Wichtigste, Martin. Das ist ja auch was, was wir immer predigen. Du erinnerst dich, Reflexion. Also achte mal auf dich selber und stell dir regelmäßig auch die Frage, warum mache ich das jetzt gerade? Geht es jetzt hier nur um mich oder geht es auch ums Wir? Ja, und prüf das. Stell es auf den Prüfstand und guck mal. Und wenn du zu oft sagst, ah, jetzt geht's ja wieder eigentlich nur um mich. Ja, die ganze Gruppe will eigentlich jetzt Mittagessen. Du willst noch eine Stunde weiter wandern. Ja, dann überleg mal, wo du dran schrauben musst, ja. Weiteres Thema, Martin, haben wir gerade auch gesagt, diese Balance, das ist mir ganz wichtig, dieser rote Faden. Du musst natürlich deine eigenen Bedürfnisse ernst nehmen, ist bei meinen Coachings übrigens oft ein Thema. Aber ich habe, das kann ich dir jetzt mit Brief und Siegel geben, die Menschen, die zu mir bis jetzt gekommen sind, zu 100% stellen die ihre Bedürfnisse meistens so weit nach hinten, dass ich auch wieder sagen muss, hallo, die Balance stimmt jetzt hier gar nicht. Du machst für alle alles und dich setzt du nach ganz hinten. Also trainiert eine Balance. Nimm deine eigenen Bedürfnisse ernst, nimm die der anderen ernst und finde einen guten Mittelweg, damit du ich und wir beides gleichzeitig drin hast im Leben.
Ich habe noch eine Frage, vielleicht passt das auch ganz gut dazu, weil du hast vorhin auch angesprochen, die sogenannten Menschen, die aus der Wut heraus etwas machen, die natürlich aus enttäuschten Erwartungen heraus etwas machen, die vielleicht frustriert sind. Was machen wir denn, wenn wir das an uns selber spüren, diese Frustration, die sich in uns ja aufsteigt und eigentlich dann in lauten Worten ausprägt? Was ist denn deine Idee dazu?
Also zuallererst mal gratuliere ich allen da draußen, die das erkennen und sagen, ja, stimmt, ich bin da frustriert, ich gehe da manchmal hoch, gibt ja auch stille Frustration, ja, das bringt ja auch nichts, wenn du einen Partner hast, der dann so in sich gekehrt ist, der spricht gar nicht mehr mit dir. Das ist ja der wütende Mensch in andersrum, der ist ja dann auch wütend, aber nach innen, ja, Implosion praktisch. Also Gratulation, wenn du es erkennst, dann bist du schon mal einen ganz großen, weiten Schritt gegangen. Und dann kannst du eigentlich nur Gelassenheit üben durch alles Mögliche, Martin. Manche Menschen machen Sport, um ihren Frust abzubauen, ja. Manche machen es humorvoll, wie wir gerade schon gesagt haben. Dann gibt's die, die ins Yoga gehen, die Meditation machen. Wichtig ist hier bei allem, finde deinen, wie heißt denn das? Ventil, Martin. Finde dein eigenes Ventil. Wenn du das gefunden hast, dann ist es Gold wert. ich oute mich ja immer gerne hier in dem Call. Ich habe auch was, wo ich hochgehe. Meine Frau hat neulich wieder gesagt, was regst denn dich jetzt so auf? Sag ich, ja, das. Und dann merke ich, und da bin ich übrigens dran, ich bin gerade bei einer Therapie, die ich mache. Thema geht euch jetzt nichts an, was ich da mache, aber da kommt zum Beispiel auch raus, dass ich manchmal Aufreger habe und das ist ja mit meinem Stress und meiner Herzgesundheit nicht gut. Und deswegen bin ich da auch rangegangen und ich weiß jetzt schon viel besser, wie ich ein Ventil aufmachen kann, damit ich eben nicht zu überreagiere, denn dieses Überreagieren ist für mich, der ich eh ein Mensch bin, der immer auf Power ist, ja, da ist es dann fürs Herz nicht gut. Also mache ich das und übe das. Und ich tue das, indem ich mir eine Therapeutin gesucht habe, die das mit mir zusammen übt und lernt.
Angie, mit Blick auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so komprimiert vielleicht so Takeaways. Du hast ja unterschiedliche Szenarien tatsächlich jetzt auch schon beschrieben am heutigen Tag in der jetzigen Episode. Was wären denn so deine Takeaways, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgibst?
Da würde ich sagen, Martin, da sage ich jetzt mal welche und dann hoffe ich, du kannst mich noch ergänzen, denn du bist da auch sehr gut, das weiß ich. Mein erstes ist, weil ich es wirklich gelernt habe in meiner Therapie auch und bei meiner Ärztin, das ist Atmen. Dieses Atmen, ich mache ja die Herzübung wer länger schon zuhört, weiß es, für die Neuen. Ich habe letztes Jahr sehr überraschend zu tun gehabt, weil ich Vorhofflimmern hatte, bin dann mit Verdacht auf Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen, mein Herz musste operiert werden und im Nachgang von dieser ganzen Geschichte habe ich Atmen gelernt. Jetzt sagt ihr, ja, du kannst doch atmen, sonst wird es doch umfallen. Ja, aber ich habe dieses bewusste Herzatmen gelernt. Und bevor du jetzt reagierst, bevor du wütend wirst, atme. Und da ist es vollkommen egal, wie du es machst. Google mal, da gibt es 100.000 Übungen. Meine Herzübung, wie die geht, kannst du dir auch ergoogeln. Wichtig ist, dass du einfach kurz denkst, ich atme jetzt. Und dann machst du diese Atemübung und dann wirst du sehen, deine Wut geht schon runter. Und dann frag dich doch auch mal, und das ist auch etwas, was dich dann rausbringt aus diesem Wütendwerden. Frag dich doch, bevor du wütend wirst, was genau macht dich denn gerade so wütend? Warum willst du denn jetzt explodieren? Und das Dritte, was ich dir mitgebe, trainiere einen Perspektivwechsel. Wie sieht denn die Situation für den anderen aus? Ich mache das übrigens ganz oft im Coaching, wo ich da meinen Coaches sage, komm, steh mal auf und jetzt stellen wir uns hier mal hin und jetzt tritt mal einen großen Schritt nach rechts. Und dann guck dich mal an, mach diesen Perspektivwechsel und schau dich dann mal von außen an, wie du da dastehst, kurz vorm Explodieren, wütend werden und guck dich mal an. Und vielleicht kannst du sogar schmunzeln, weil du sagst, boah, jetzt willst du gleich platzen, gell? Jetzt sehe ich gerade, warum. Das ist gar nicht wert, dass du platzen willst. Und wenn du das kannst, dann hast du einen Riesenschritt gemacht, weil dann platzt du nicht mehr, ja? Übrigens noch eine, Martin, eine Sache, die fällt mir gerade ein, im Hundetraining, ja? Ich hatte ja mit Elvis einen Fox Terrier, der generell ein Drahthaar-Foxler, ein wunderschöner Hund war das, aber der ist natürlich immer ein bisschen auf Krawall gebürstet gewesen. Und ich weiß noch, im Hundetraining habe ich gelernt, wenn er dann so in so eine Situation rein wollte, ich musste natürlich achtsam sein und das merken. Und kurz bevor er loslegen wollte und bellen und los, sollte ich einfach ihn ganz kurz an der Brust antippen. Also so, ich mach's gerade hier, der Martin sieht's, ihr seht es nicht. Also so ein bisschen fester auf die Brust, so mit zwei Fingern so tippen, ja. Und wenn ich den Moment geschafft habe, den richtigen, dann hat der gar nicht mehr so reagiert, mein Hund, weil ich ihn rausgetriggert habe aus der Situation. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder ist es verständlich, Martin? Und das könnt ihr bei euch selber ja auch machen, dass ihr dann einfach mal euch kurz so, ihr müsst euch ja keine Watschen geben, keine Ohrfeige, ihr braucht ja einfach euch nur so mal kurz so auf die Schulter klopfen oder irgendwie sowas und zack, bist du raus aus der Situation. Und das sind meine drei Tipps, die ich euch mitgebe. Ich bin überzeugt, du hast auch noch was, Martin.
Ja, ich denke gerade an den Job, wenn ich diese Egoisten um mich herum habe. Und wenn es nur ein Egoist ist, manchmal reicht ja schon diese Persönlichkeit. Manche meiden dann die Situation so nach dem Motto, boah, lass mich in Ruhe mit dem. Das bringt uns natürlich auch nicht weiter im Teamgefüge. Ich glaube, dass das Thema der klaren Kommunikation, so wie du es vorhin ganz deutlich angesprochen hast, Angie, natürlich auch ein goldener Mittelweg ist, um halt auch wirklich diesen Egoisten oder diese Egoistin zurück in das Wir-Gefühl tatsächlich zu holen, wo sie halt einen Beitrag, wo er einen Beitrag leisten kann, halte ich für außergewöhnlich wichtig. Und ich glaube und ich weiß, wenn wir über das Thema Ich und Wir sprechen, dass natürlich das Wir-Gefühl, liebe Angie, so wahnsinnig wichtig ist und uns natürlich auch eine große Widerstandskraft gibt. Warum, Angie?
Ich muss gerade so schmunzeln, Martin, weil ich erlebe hier gerade an meinem Fenster draußen ein Wir-Gefühl. Das kannst du jetzt nicht sehen. Ich beschreibe dir das gerade. Es ist ja Herbst so langsam. Hier sind 3 oder 4 junge Burschen, ich würde mal sagen, so zwischen 5 und 10 Jahre alt. Und die sind hier jetzt in einem Konvoi. Ich bin ja auf dem Land mit kleinen Traktoren hierher gefahren, also so mit Drehtraktoren, und haben einen Anhänger. Und jetzt sammeln sie hier gemeinschaftlich die Kastanien auf. Und es spielt sich hier gerade ab. Und wie wir gerade vorhin so geredet haben über dieses TikTok und Instagram und dass die Jugendlichen narzisstisch am Handy hängen. Also diese Burschen da draußen gerade, ich glaube, es ist sogar auch ein Mädchen noch dabei, die sammeln gerade gemeinschaftlich diese, es nieselt etwas, es ist kalt, aber die sammeln gemeinschaftlich die Kastanien. Und ich kenne die auch, ich weiß, dass die das dann gemeinschaftlich zum Förster bringen. Da kriegen sie nämlich ein paar Cent dafür, weil das Futter für die Tiere ist. Also, das Wir-Gefühl haben diese Jungs und Mädchen da draußen voll intus, denn sie pflegen ihre Freundschaft miteinander. Und wir können das auch tun. Und wir können unsere Familie öfter pflegen, besuchen, uns unterhalten, telefonieren. Die alte Oma, die will nicht mehr, die ist nicht am WhatsApp. Ja, dann ruf sie doch an oder fahr doch mal hin. Und in der Firma macht Teamrituale. Geht gemeinsam essen mittags. Oder wenn ihr da noch nicht so viral arbeitet, also wenn ihr noch im Büro gemeinsam seid, geht doch mal abends zusammen weg vielleicht oder plant. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, trefft euch mal zum Kaffee miteinander. Also Martin, das Wir-Gefühl, das ist ja auch diese Studie, die wir immer erwähnen. Das ist ja auch das, was dich gesund hält, ja? Ich weiß, dass du eine Reflexionsfrage vorbereitet hast dieses Mal. Deswegen würde ich dir denen Part Reflexion heute überlassen. Ich habe es nicht geschafft, Martin, Entschuldigung.
Aber ich habe mich vorbereitet, liebe Angie. Und hier kommt meine Reflexionsfrage, ihr Lieben. Welche Menschen in meinem Umfeld nähren mein Wir-Gefühl? Und wie kann ich mehr Zeit mit ihnen verbringen?
Bei mir bist du das, Martin, auf alle Fälle. Und ich freue mich, dass wir schon so viel Zeit miteinander verbringen. Danke dir. Ihr Lieben da draußen, das Thema, mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut, denn es haben mich auch schon ein paar Leute angeschrieben, haben mal gesagt, Mensch, könnt ihr nicht mal was darüber reden, dass wir in so einer Ego-Welt gerade Gesellschaft sind. Und genau darüber haben wir heute gesprochen. Es gibt viel mehr darüber noch zu reden. Der Schlüssel des Ganzen ist, ein gesundes Ich zu leben, aber trotzdem ein starkes Wir zu fördern. Manchmal schleichen sich Wut oder Egoismus in unseren Alltag. Das ist bei mir so, das ist bei Martin so, das ist bei allen möglichen Menschen so. Können wir uns auch nicht rausnehmen, aber wir müssen lernen, damit gut umzugehen, ja? Und nimm dir doch mal, wenn du Lust hast, einen Moment Zeit, atme mal tief durch und frag dich persönlich, wie kannst du dein persönliches Ich stärken, ohne das Wir zu verlieren. Und mein Tipp dabei ist, schon kleine Gesten, wie zum Beispiel ein Lächeln oder ein offenes Ohr haben, mal wenn du draußen bist beim Einkaufen und du merkst, da ist jemand, ein älterer Mensch, und einfach mal nachfragen. Ich sehe gerade, sie kaufen etwas, da bin ich mir nicht sicher. Das wollte ich auch schon. Was machen sie denn damit? Übrigens ein ganz guter Gesprächseinstieg, ja? Ein offenes Ohr, damit kann man sehr, sehr viel verändern. Und mein Appell an dich, sei jemand, den andere gerne um sich haben. Und zwar nicht, weil du perfekt bist, sondern weil du echt bist und weil du aufmerksam bist. Das war Angies Talk, heute mit einer Folge, wo es um uns alle ging, um das Wir. Wir freuen uns, dass du dabei warst und komm auch nächstes Mal wieder dazu, wenn es heißt Angies Talk mit Martin und Angie. Tschüss.
Mutig und motiviert durchs Leben. Das war Angies Talk, der Motivationspodcast mit U wie Mut. Mehr Inspiration gibt es in einer Woche. Motivation pur.